das Privileg, wenn man hier predigt, ist im Moment, dass man die längste Zeit die Maske nicht tragen muss. Ich freue mich sehr. Ich bin dankbar, dass ich heute Morgen hier stehen darf und euch am Wort dienen darf. Und lasst uns vorher gemeinsam beten. Jesus, du hast uns dein Wort gegeben und du hast es uns durch deinen Geist aufgeschlossen, Herr. Bitten dich, dass wir jetzt hören. Herr, wirke du durch dein Wort an uns. Verändere uns zum Guten. Jesus, wirke du jetzt in dieser Zeit an uns. Amen. Ich gebe mir Mühe. Ich habe vorher nicht bekannt gegeben, welches Thema. Zum einen, weil ich mir, als ich das bekannt geben musste, noch nicht wirklich sicher war. Und zum anderen, weil ich, obwohl ich diese Predigt hier vor 5 Jahren schon einmal gehalten habe, bis heute noch keine Überschrift für diese Predigt habe. Ich lese euch 2 Verse vor. Ich sage nicht, wo sie stehen. Vielleicht merkt ihr auch sofort, worum es geht. Und dann könnt ihr mir mal eine Überschrift zuwerfen. Vielleicht ist euch eine. Und zwar, jetzt bin ich schon falsch hier. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und war vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und dann haben wir noch einen Vers. Er aber antwortete und sprach zum Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Irgendjemand zweifelt, was ich hier gerade gelesen habe? Also bei mir in der Bibel steht drüber das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jeder kennt dieses Gleichnis. Jedes Kind hat dieses Gleichnis in der Kinderstunde gehört. Selbst in Schulen hört man dieses Gleichnis. Es ist also wirklich ein oft vorkommendes Gleichnis. Also es ist wirklich omnipräsent, möchte ich sagen. Kein Gleichnis ist so oft gebraucht wie dieses. Aber ich bin mir wirklich nicht sicher, ob der Titel, der verlorene Sohn, den ja Menschen darüber geschrieben haben, der richtig gewählte Titel ist. Die richtige Überschrift. Erstens, ich habe gerade 2 Aussagen vorgelesen. Beide gingen an die gleiche Person, aber es waren 2 Personen, die diese Aussagen getätigt haben. 2 Söhne. Wir haben den verlorenen Sohn und wir haben den anderen Sohn, nicht verlorenen Sohn. Ihr versteht, was ich meine. Ich tue mir schwer mit einer Überschrift. Es gibt Leute, die sagen, der liebende Vater wäre eine gute Überschrift. Ja, das kann man machen. Aber lasst uns dieses Gleichnis etwas genau angucken. Ich spare mir jetzt, das Gleichnis vorzulesen. Erstens ist es sehr lang. Zweitens, ihr kennt es alle. Aber wo steht dieses Gleichnis? Die Verse, die ich vorgelesen habe, gerade stehen in Lukas 15. Das war der Vers 21 und der Vers 29. Aber Lukas 15 beinhaltet nicht nur dieses eine Gleichnis, sondern es sind 3 Gleichnisse. Und alle 3 Gleichnisse gehören unbedingt zusammen. Sie werden von Jesus zur gleichen Begebenheit hintereinander wegerzählt, in einem Redefluss. Und Jesus will uns mit allen 3 Gleichnissen etwas sagen. Das heißt, lasst uns erstmal gucken, zu wem spricht Jesus. Das ist wichtig zu wissen, zu wem spricht er. Und da sehen wir 15, Vers 1. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünde an und isst mit ihnen. Er spricht zu den Pharisäern, zu den Schriftgelehrten. Und das tut er, weil sie murren. Sie ärgern sich über ihn, weil er sich mit Sündern abgibt. Mit dem Abschaum. Das ist der Anlass dafür, dass Jesus mit diesen drei Gleichnissen anfängt. Das erste Gleichnis kennen wir auch. Das ist der gute Hirte, der die 99 stehen lässt, um das eine Verlorene zu suchen. Und als er es findet, freut er sich. Und dann kommt einer der Schlüsselverse in diesen Gleichnissen. Den möchte ich euch vorlesen. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Und dann kommt das zweite Gleichnis über die Frau mit den 10 Drachmen. Eine Drachme ist verloren und sie kehrt den Boden. Sie räumt das ganze Haus um, bis sie diese eine Drachme gefunden hat. Und dann wird wieder die Freude beschrieben über die gefundene Drachme. Da lesen wir dann in Vers 10, ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und dann kommt das dritte Gleichnis, das längere, das viel ausführlichere. Und deswegen wird es gerne alleine betrachtet, weil es noch viel weiter geht als nur um die Freude, sondern als das Gleichnis eigentlich schon zu Ende ist, da aufhört, wo die anderen aufhören, da kommt noch was hinterher. Und das wollte ich gerne mit euch mal betrachten. Warum geht Jesus so viel weiter in dem dritten Gleichnis? Es ist so viel ausführlicher. Wir haben zwei Söhne, die sind beschrieben. Der erste Sohn ist allen klar und deutlich bekannt. Er verlangt sein Erbe, ist der Jüngere. Er will sein Erbe im Vorhinein. Das Erbe für den Jüngeren betrug damals etwa ein Drittel. Das möchte er haben. Der Vater wird das Erbe nicht in Barbeträgen liegen haben. Also muss er Ländereien verkaufen. Er muss Land abgeben. Vieh. Der Hof, die Ländereien des Vaters werden um ein Drittel gekürzt. Das ist ein wirtschaftlicher Einbruch, der ist enorm. Aber der Vater tut es und lässt den Sohn gehen. Und wir kennen die Geschichte, dass er alles verhurt und versäuft und in der Gosse landet. Und dann kommt der Moment, wo er bei den Schweinen ist, die Schweine hütet, wo ihm die Augen aufgehen. Und er sitzt da, sieht sein Leben, sieht seine Schuld, sieht den Dreck, in dem er sitzt. Und was tut er? 99% der Menschen in der Situation würden verzweifeln. Würden der ganzen Welt die Schuld geben und würden in ihrem Dreck versauern und immer tiefer hineingeraten. Warum? Weil das unsere menschliche Natur ist. Wir verzweifeln an uns selber und geraten immer tiefer hinein. Aber der Sohn erinnert sich. Der Sohn kennt den Ausweg. Der Sohn wendet sich von seinem Dreck ab hin zum Vater. Er kommt mit seiner Schuld, die komplett ihn übermannt hat und er selber keinerlei Möglichkeit mehr hat, aus diesem Sumpf hinauszukommen. Er kommt zum Vater. Und was lesen wir über den Vater? Er erwartet ihn. Er steht da, er guckt, er sieht den Sohn und er rennt los dem Sohn entgegen. Und der Sohn, der sich vorher wohl überlegt hat, was er jetzt dem Vater erzählen will, hat alles in Gedanken schon durchgespielt, um den Vater zu erweichen. Und noch bevor der Sohn eine Silbe sagen kann, nimmt der Vater ihn in den Arm. Der Sohn musste noch gar keine Reue zeigen. Und schon umschlingt ihn der Vater. Und dann, erst dann, kommt der Vers 21. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Oh, wie hat er recht. Er ist es nicht wert, seinen Sohn zu heißen. Er hat es ausgeschlagen. Schlimmeres konnte er kaum noch tun. Er hat alles weggefegt. Er ist es nicht mehr wert. Aber das ist dem Vater egal. Der Vater setzt ihn wieder ein als Sohn. Der Vater liebt seinen Sohn über alles. Und er freut sich und er gibt ein Fest, weil der Sohn zurückgekommen ist. So ist die Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Riesenfreude. Buße. Und es könnte so schön sein, wenn es hier zu Ende wäre. Aber das ist es nicht. Dann kommt die Geschichte, dass der ältere Sohn vom Feld zurückkommt und sieht, da ist eine Party. Anstatt hinzugehen und zu gucken, was los ist, lässt er jemanden kommen und sie sagen, was los ist. Er ist schon halb bis hier. Warum weiß ich nicht, warum hier gefeiert wird. Und dann weigert er sich reinzugehen. Und der Vater, der das mitbekommt, kann das nicht stehen lassen. Er sagt sich: Ich gehe raus. Mein Sohn soll zu mir kommen. Er geht auch diesem Sohn entgegen. Er bittet seinen Sohn: Komm, komm. Und der Sohn kommt nicht. Sondern was macht der Sohn? Vers 29. Er aber antwortete und sprach zum Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nie habe ich dein Gebot übertreten. Nie. Das sagt er. Schon alleine, dass er es sagt und wie er es sagt, ist eine absolute Respektlosigkeit seinem Vater gegenüber. Dieser dein Sohn, sagt er. Ja, er redet nicht von seinem Bruder. Er ist absolut respektlos. Und er erkennt in sich selber überhaupt keine Schuld. Er ist schuldlos in seinen Augen. Was freut ihr euch über diesen zurückgekehrten Sünder? Warum freut ihr euch nicht über mich? Was fällt euch ein? Und jetzt möchte ich nochmal zurückkommen auf das erste Gleichnis, der Vers 7. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Ich meine, das ist ja auch ungerecht, oder? Der eine tut Buße, über den freuen sich alle, aber die 99, die keine Buße brauchen, über die freut man sich nicht? Oder nur ein bisschen wen? Was ist das? Ihr Lieben, unser Herr Jesus, der hatte, ich glaube, er hatte wirklich Humor. Und diesen Vers, den er hier sagt, der ist eigentlich einer Überspitzung. Sarkasmus? Es gibt keine 99, die keine Gerechtigkeit, die keine Buße brauchen. Die gibt es nicht. Versteht ihr, was ich meine? Lasst uns zusammen in Römer 3 gucken. Römer 3, Vers 10 bis 12. Da sagt der Apostel Paulus, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner verständig. Es ist keiner, der verständig ist. Auch nicht, jetzt habe ich den Faden verloren. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Keiner. Da ist keiner, der keine Buße braucht. Wir alle brauchen Buße. Ich, Dennis, bin geboren in Solingen, Sohn von Lothar und Lydia, beide gläubig. Beide sind geboren in gläubigen Elternhäusern. Meine Oma und Opa sind alle gläubig. Bei meinen Uromas und Uropas, da schleichen sich dann welche dazwischen, die nicht gläubig waren. Aber man kann auf Generationen zurückrechnen, in meiner Familie alle gläubig. Und so bin ich aufgewachsen. Geboren und von Anfang an mit in die Gemeinde gegangen. Ich war immer dabei. Immer. Ich bin zur Sonntagsschule gegangen. Ich habe die ganzen Gleichnisse gehört, die ich heute erwähnt habe. Ich habe das alles gehört. Und dann bin ich aufgewachsen in der Gemeinde. Ich bin älter geworden. Irgendwann, als mein kleiner Bruder sich entschloss, sich taufen zu lassen, habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Vor mir. Also habe ich gesagt, ich will auch getauft werden. Dann wurde ich getauft. Und dann war ich dabei. Da habe ich sogar Jugendleitung gemacht. Hab den Leuten erzählt, dass sie Jesus brauchen. Und ich habe kein Wort verstanden. Ich wusste das alles. Aber dass meine Sünden vergeben sind, wenn ich das theoretisch weiß, bringt mir das nicht viel. Ich muss das glauben. Ich muss das im Herzen glauben. Ich muss die Errettung verstehen, die mir zuteil geworden ist. Ich muss im Dreck aufwachen. Bei den Schweinen und merken, was mache ich hier? Ich brauche meinen Vater. Ich muss mich zu ihm wenden. Das, ihr Lieben, ist das Erlebnis, was ein gläubiger Christ gehabt hat. Aufwachen in der Sünde, sich zuwenden zu dem Vater. Ich war etwa 12, da kam zu uns in die Gemeinde ein dorfbekannter Neonazi. Auf einmal stand er bei uns, schwer tätowiert am Hals und an den Fingern und ganz üble Gestalt. Jeder kannte den, Matthias, ganz übler Geselle. Der kam auf einmal zu uns in die Gemeinde. Der ist in seinem Dreck aufgewacht. Und der hat sich zum Vater gewandt. Und dann habe ich was erlebt, was ich so bei noch keinem erlebt habe. Aus diesem brutalen Schlägertyp, diesem massiv tätowierten, furchtbar aussehenden Menschen, der sah danach nicht besser aus. Aber der war ein Kind Gottes geworden. Das war ein treuer Nachfolger. Und dann habe ich mir den angeguckt und habe gesagt, Wahnsinn, was aus dem geworden ist. Das ist ja, und boah, so ein Nachfolger. Und dann habe ich gemerkt, dass er mir weit voraus war, dass er ein ganz anderes Verhältnis zu dem Herrn Jesus hat als ich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Aber der war ja auch ein viel größerer Sünder. Und dann ist die Vergebung umso größer. Und deswegen ist diese Dankbarkeit in ihm so nach außen sichtbar. Und ich habe selber noch gar nicht kapiert zu dem Zeitpunkt, dass ich selber im Dreck sitze. Ich saß zu dem Zeitpunkt bei den Schweinen. Und dann, Jahre später, auf einmal war die Sünde übermenschlich groß, die auf mir lastete. Und ich brauchte Vergebung. Und ich kannte den Ausweg. Ich kannte den Ausweg. Ich wusste, wohin ich mit meiner Sünde musste. Und ich habe mich zum Vater gewandt. Der Herr Jesus starb am Kreuz für mich. Er hat die Party für mich aufgemacht. Für mich wurde gefeiert, weil ich umgekehrt bin. Und das ist die Mahnung, die ich rausgeben will in dieser Predigt. Bist du der jüngere Sohn? Der soll uns zum Vorbild sein. Weil lasst uns noch einmal auf den Älteren gucken. Was macht der Ältere? Der Vater bittet ihn, reinzukommen. Der Jüngere weist es ab. Und dann kommt der Vater nochmal. Ich lese ab Vers 31. Er sprach aber zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du sollst aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot. Er ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Da endet das Gleichnis. Ist der Sohn jetzt reingegangen? Nein, ist er nicht. Der Sohn nimmt den Vater. Er zerrt ihn heraus aus seinem Haus. Er reißt ihm die Kleider vom Leib, er geißelt ihn, er kreuzigt ihn. Das ist das Gleichnis. Der Sohn, der Ältere, das sind die, zu denen der Herr Jesus spricht. Die Gelehrten, die Pharisäer, die finden sich im letzten Gleichnis wieder. Drei Gleichnisse erzählt er über die Sünder, die zurückkommen, die erkennen, die sich zum Vater wenden. Und im dritten Gleichnis, am Ende, kommt er auf die zu sprechen, zu denen er spricht, und hält ihnen den Spiegel vor. Ihr habt alles. Und die hatten alles. Das waren Pharisäer. Die hatten das Wort. Die wussten alles. Die gehörten zum Volk Israel, Gottes auserwähltes Volk. Sie hatten alles von ihm bekommen. Alles haben sie gewusst. Alles gehört. Aber sie haben nicht gemerkt, dass sie bei den Schweinen sitzen. Selbstgerecht waren sie. Auf ihre Werke haben sie vertraut. Und nicht erkannt, dass nichts gerecht an ihnen ist. Und ich habe gerade von mir selber erzählt. Ich bin Jahrzehnte in die Gemeinde gegangen. Ich habe sogar gepredigt. Und viel später habe ich gemerkt, dass ich bei den Schweinen sitze und selbstgerecht auf die gucke, die zu Jesus kommen. Von oben herab. Dabei saß ich da unten. Die Gefahr, ihr Lieben, ist riesengroß. Niemand kommt zum Herrn Jesus, weil er hier sitzt. Niemand. Ich werde auch kein Auto, weil ich mich in die Garage stelle. Komm zum Vater. Komm zu Jesus. Es reicht nicht, wenn du über alles Bescheid weißt. Das reicht nicht. Du musst erkennen, dass du bei den Schweinen sitzt und dass du den Vater brauchst. Lass uns miteinander beten. Jesus, und so sehen wir in deinem Wort den Ernst der Lage. Herr, niemand kann sich Gerechtigkeit verdienen. Niemand ist gerecht. Alle sind verloren. Herr, und so möchten wir bitten, dass niemand hier in diesem Raum oder in unserem Umkreis sich sicher ist, dabei zu sein, weil er alles über Jahre hinweg genau richtig gemacht hat. Herr Jesus, ich bitte, dass ein jeder erkennt, wo er wirklich ist. Und dass ein jeder erkennt, dass nur du der Ausweg bist. Herr Jesus, wirke du in unseren Herzen. Wirke du auch, dass wir nicht müde werden, den Menschen von dir zu erzählen, Herr. Dass wir nicht müde werden, es immer wieder zu zeigen, du hast dein Blut vergossen für uns. Wie wunderbar ist es, das zu wissen, Herr. Und wie wunderbar ist es, wenn Menschen das erfahren und den Ausweg aufgezeigt kriegen und diesen gehen. Jesus, wir bitten, dass du uns fähig machst, dein Wort hinauszutragen aus diesen Räumen. Amen.